Herzlich willkommen zum Sweet Spot Training Podcast. Neues Thema, Stammtischthema. Wir plaudern heute über das große Projekt, das große neue Projekt Sub 7, Sub 8. Es wird spannend. Ja, Corona und das zweite große Projekt in Richtung Weltrekord oder wie auch immer man das nennen will. Nicht wir probieren Sub 7 oder Sub 8, sondern es ist aus...
Ja, wir probieren schon, aber auf andere
Distanz. Wir scheitern knapp. es ist auf jeden Fall jetzt irgendwie hinausposaunt worden, dass die zwei großen Schallmauern irgendwie bei Männern und Damen auf der Langdistanz fallen sollen oder zumindest wird es versucht. Bei den Männern erstmals unter 7 Stunden. Aktueller Weltrekord ist über eine halbe Stunde, oder Weltbestzeit muss man ja genau genommen sagen, ist ja über eine halbe Stunde länger als das. Und bei den Damen unter 8 Stunden, Athletinnen probieren das. Und wir haben uns gedacht, wir plaudern heute mal drüber, weil das ja auch total kontrovers in den ganzen Social-Media-Kanälen diskutiert wird, wie sinnvoll das ist oder wie verwerflich sogar. Da ufern ja echt die Meinungen aus. Sausi, was haltest du von sowas?
Brot und Spiele finde ich prinzipiell immer geil. Ja. Ich finde die Aktion sogar so sinnbefreit, dass es richtig geil ist. Ja. Und ich mir als Trainer halt die Frage stelle, wie sich das beim besten Willen ausgehen soll. Und ich meine im Endeffekt...
Naja, es kommt einfach auf die Rahmenbedingungen, auf das Setup an.
Also, ich meine, es ist... Gehen wir strukturiert... Ich meine, wir versuchen heute mal ohne abzuschweifen... Ja. Das strukturiert von Disziplin zu gehen. Es hat ja geheißen, beim Schwimmen, es sollen von den Schnittzeiten her, die Freiwasserbewerbe der Olympischen Spiele herangezogen werden, so als Leitlinie vom Schnitt. Und allein da frage ich mich schon, wie ein Triathlet das schaffen soll oder eine Triathletin.
Brownlee hat, glaube ich, mit 45 Minuten beziffert.
Ja, aber also wenn man da wirklich die Freiwasserzeiten...
Müssen wir bei 38 sein.
Genau, müssen wir bei 38 sein. Weil die 45, die er beziffert hat, die würde ich jetzt einmal zumindest als realistisch sehen. Nur man darf ja nicht vergessen, man müsste ja da schon eigentlich beginnen, dass man sich einen gewissen Puffer rausholt für alles, was danach kommt.
Ich glaube schon, dass das mit dementsprechenden Pacemakern, vielleicht auch mit materialtechnisch.
Eine Luftmatratze oder was?
Was auch immer.
Am Surfbrett.
Da wird sich irgendein Neoprenanzug präsentiert.
Den Chris McCormick hat rein zufällig
danach um 2.500 Euro erwerben können.
Think big, 10.000 Euro.
Ja, oder so, ja.
Naja, aber die Marketingmaschinerie, die dahinter steckt, ist sicher mit der Grund kleiner. Und es wird ganz bestimmt neues Material präsentiert werden im Rahmen dessen. Und es werden alle Möglichkeiten genutzt werden. Und da ist beim Schwimmen einfach naheliegend, dass da schon technische Hilfsmittel
genutzt werden. Einen Schritt weiter vor und fangen wir mal an mit so der Analogie zu dem Sub-2-Projekt, weil das ist ja... Vergleichen ja logischerweise ist ja naheliegend die Leute jetzt, wo Eliud Kipchoge mal versucht hat, diese Schallmauer zu brechen und nachfolgend dann auch im zweiten Versuch geschafft hat. Kann man es vergleichen, die zwei Projekte? Was ist also die Ausgangslage natürlich und auch den Realismus des oder die realistische Wahrscheinlichkeit des
Erreichens? Was mich beim Intro gestört hat, von dieser Sub 7 oder Sub 8, also YouTube ist das Video zu sehen. Was mich da gestört hat, ist, dass da der Rekord von Bannister da erwähnt worden ist und also wir haben eine Meile unter 4 Minuten, ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und eben der Marathon-Weltrekord.
Ja.
Es ist so gewesen, dass bei Roger Bannister er selber ja gewusst hat, hey, der Rekord ist bald fällig. Da ist es um ein paar Sekunden gegangen im niedrigen einstelligen Bereich. Und er hat gewusst, er muss seinen Rekordversuch so timen, bevor wer anderer ihn sich holt.
Also du meinst so quasi Race for the Record?
Ja. Und am Ende des Tages ist es dann so gewesen, dass er sich den Rekord geholt hat, knapp. Und danach sind weitere Rekorde natürlich gefallen, weil alle gesehen haben, es geht. Mhm. Aber es war in Griffweite und in Reichweite. Beim Marathon-Projekt, das ja vorher bei Jan in Monza das erste Mal probiert worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir gedacht, never ever. Ich werde das zu meiner Lebzeit nicht sehen. Als ich mir angefangen habe, mich für Sport zu interessieren und für Marathon war der Weltrekord ja noch bei 2 Stunden, 6 Minuten. Das ist zwar schon fast 25 Jahre her, aber 6 Minuten ist eine Menge Holz.
Ja, da wird, vor allem in den Sphären wird die Luft halt richtig dünn.
Ja,
ich glaube, woher soll es nämlich kommen? Genau, ja? Aber ja, was wir da alle nicht am Schirm gehabt haben, ist, dass es tatsächlich im Laufen wirklich noch eine Materialschraube gibt, die zu drehen war. Das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, weil man hat sich immer gedacht, beim Radfahren ist das alles so offensichtlich, ja, das, was dann alles noch möglich ist. Dass beim Laufen einfach so, was unter Anführungszeichen Simples, ja, wie ein neues Material in der Sohle zum Gamechanger wird. Und
ja, aber ich glaube,
der Laie denkt sich, da geht es um ein paar Sekunden, aber das ist ja.
Und gerade da hat man jetzt halt bei dem Projekt 3 Sportarten, wo man noch drehen kann, um da wieder jetzt vielleicht den.
Sie drehen halt aber auch fairerweise gesagt dann 35 Minuten bei den Herren und nicht dann.
Ja. 20, ich meine, man muss es sagen, differenziert betrachten. Ich sehe dieses ganze Projekt ja bei den Frauen wesentlich realistischer als bei den Männern. Weil, ich meine, worüber wir uns auch unterhalten sollten, ist überhaupt einmal, wie diese Weltbestzeiten, die zum jetzigen Zeitpunkt stehen und die früheren Weltbestzeiten zustande gekommen sind und wie regulär, Stichwort Windschattenfahren, Pacing durch
Kameramotorräder,
Motorräder, Streckenlänge und dergleichen mehr, das zustande gekommen ist. Weil der größte Brocken, ich glaube, da werden wir uns einig sein, ist ja beim Radfahren zu holen an Zeit.
Ja.
Beim Laufen ist es ja relativ ausgereizt. Willst du viel schneller laufen als 2,35? Ja, wollen schon, aber geht's viel schneller.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass es schneller geht. Einfach die Tatsache, dass auf Mitteldistanzen schon ganz andere Zeiten realisiert worden sind, legt nahe, dass das auf einer langen Distanz auch noch schneller gehen kann. Und die Vorbelastung wird es halt machen.
Ja.
Je schneller und je schonender das Radlfahren wird, und das ist für mich so die große Frage, wie da das Setup sein soll, ob es da jetzt eben Windschattenhilfe von einem motorisierten Gerät gibt oder ob da das nur Hasen unterwegs sein dürfen. Weil angepeilt wird ja irgendwas in Richtung 3 Stunden 30 beim Radfahren. Das ist ein 51er Schnitt.
Das ist ein Wahnsinn. Das ist kompletter Wahnsinn.
Ja, es ist, das ist
aber
unter gewissen Bedingungen.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Eigentlich sehr realistisch.
Weil wenn man wirklich
noch fährt, dann kann ich auch einen 50er Schnitt
fahren. Dann ist sogar theoretisch noch viel, viel mehr möglich. Und das, was man ja schon sagen muss, ist, wenn der Radsplit jetzt ohne einen Mörder-Impact stattfindet, dann ist natürlich am Marathon auch ganz andere Zeit möglich, die halt jetzt, als die jetzt steht.
Ja, und dann kann ein Brownlee, der eine 27er Zeit oder eine 26er, eine 28er Zeit am 10er locker trennt, ganz sicher unter 2,30 den Marathon drauflaufen.
Ja, ja.
Und hat da sicher die Skills. Das ist halt die Frage, inwieweit er da durch das Radfahren vorher beeinflusst worden ist.
Aber insofern kann man es ja auch nicht mehr mit dem Marathon-Weltrekord vergleichen, weil auch wenn man dort die Pacemaker durchwechseln darf, was ja dem eigentlichen Reglement eines Marathons nicht entspricht, würde ich sagen, dass die Pacemaker beim Marathon eine wesentlich kleinere Rolle spielen, als dass jeder Pacemaker, jedes windschattengebende Fahrzeug beim Radlfahren bedeuten würde.
Ja,
also
naja,
für also mich ist ein Pacemaker beim Marathon legitim zu einem gewissen Grad. Beim Radfahren denke ich mir dann halt schon, ist das noch dasselbe? Und ich beantworte das persönlich mit Nein.
Naja, man könnte ja wirklich da hochkarätiges Feld sogar auf die Beine stellen, an Hasen oder an Pacemakern und einfach ein Feld machen, ein kleines.
Das wäre wieder was anderes, das würde ich fast geil finden.
Also auch mit wechselnden Pacemakern.
Naja, das ist auch etwas.
Aber nicht vielleicht das Setup so, dass nichts Motorisiertes ist.
Aber also motorisiert würde ich persönlich echt in eine ganz andere Schiene dann einordnen.
Ja.
Das
wäre ein Zirkus.
Ja genau, also da geht es dann wirklich nur um, wurscht, ich würde das eigentlich gar nicht ganz ausblenden, also das würde ich echt persönlich
wertlos
ablehnen.
Ich würde es wertlos finden.
Genau. Es ist dann natürlich die Frage, wie schaut es aus, wenn es nicht motorisiert ist? Gibt es einen Pacemaker, also sprich einen, dem ich im Windschatten nachfahren darf und der
wer kann 180 Kilometer
mit einem 50er Schnitt fahren? So, aber wer rennt in 2 Stunden beim Sub-2-Projekt? Keiner, sie haben alle kilometerweise gewechselt. Und das kannst du dir ja auch vorstellen, dass das im Rad ist. Also nehmen wir die Strecke von Daytona her und die fahren 5 Runden und danach wechselt der eine. Das ist ja durchaus vorstellbar und ich persönlich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird.
Ich glaube sogar, dass das eben so ein kleines Feld wird, ein kleines Peloton. Das
genau darauf will ich hin. Wenn es ein Feld wird, ist bei mir irgendwie, ist das dann der Grenzgang zur Wertlosigkeit. Wenn es aber ein einzelner Pacemaker ist, den man wirklich dafür direkt nachfahren kann, würde ich den Versuch zumindest irgendwo anders einordnen. Es ist ein ganz schmaler Grat. Also mit motorisiert ist für mich aus, ja, ganz klar. Weil, ja.
Also ich glaube, dass mit einem einzelnen, auch ständig wechselnden, ja, nicht realisierbar ist. Also das, da ist einfach der Benefit für den, der nachfährt, einfach zu gering, als dass die Leistung so hochhalten werden kann.
Es ist halt schon die Frage, wenn es halt wirklich direkt am Vorderrad fährst und du hast halt dann echt die besten Radfahrer, womöglich hast,
dann
ist es ganz schwierig zu sagen.
Klar, also irgendwas in Richtung 43 bis 45 km/h werden jetzt da realisiert im Schnitt. Ja. Das heißt, das ist, der Sprung ist dann, nicht mehr so groß. Ja, ja,
meistens. Wenn du Daytona zumindest hernimmst oder so, und wenn, dann wird es auf so einer Strecke sein, die brutal schnell ist, ist eh ganz klar. Ja. Ja, also da wird man alles ausnutzen. Es ist ja dann auch im Internet diskutiert worden, naja, ob es bergab fahren. Also das kann man nicht vorstellen. Das ist ja, absurd.
Außerdem, ich meine, ich möchte ja nur point noch to eines point erwähnen.
Bergab,
180
Kilometer, wird es schwer werden.
Ja, das sowieso.
der Steher-Weltrekord über eine Stunde liegt bei 122 Kilometern. Das ist ein Radfahrer hinter einem motorisierten Fahrzeug.
Ja.
Also nur mal um den Leuten, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, begreiflich zu machen, der derzeitige Weltrekord liegt bei 55 Stundenkilometern ohne Windschatten, eine Stunde. Ja. Die Leute sind danach durch, fertig, tot. 51, also der, wer ist unser kanadischer Freund?
Lionel Sanders.
Der Sanders ist ja den kanadischen Stundenrekord gefahren mit knapp 51 Stundenkilometern, soweit ich weiß. Also bei optimierten Bedingungen in der Halle.
Ja.
Und das kann man so ziemlich als Goldstandard sehen. Das und jetzt sollen das die Burschen 180 Kilometer fahren. Also es ist physiologisch, geht sich, wenn man es sich durchdenkt, vorne und hinten nicht aus. Nicht einmal, wenn die Pharma kräftig zusponsern würde. Irgendwann gibt es ein Energieproblem.
Wo man auch vielleicht noch kurz drauf eingehen
kann. Wie gesagt, also ich glaube, dass es ein Setup geben muss. Wie der Gary auch gesagt hat, vielleicht irgendwas als Kompromiss, was gerade noch vertretbar ist. Und ich glaube, ich könnte mir da vorstellen, dass das so ein kleines Feld ist, in dem sie in einer Formation, so wie man das eben aus der Hauptallee kennen, einfach der Protagonist, der dann den Rekord
angeht,
versteckt oder die zwei, ist ja egal.
Ja.
Und
aber sogar
da nicht auch gespult werden.
Sogar dann ist es extrem arg. Sogar wenn du die besten Radprofis der Welt nehmen würdest, und ich meine hier die Radlfahrer, die man eigentlich viel zu wenig kennt, das sind nämlich die bei der Tour de France 4 Stunden vorne mal fahren.
Ja, aber die können das.
Die
können einen 50er-Schnitt 180 Kilometer lang, nicht allein, aber in einem ganzen Feld fahren.
Und ich würde es nicht leiwand finden, da eine echte Sportart wie den Profi-Radsport zu prostituieren für Triathlon.
Ja, das ist klar.
Meine subjektive Meinung.
Du sprichst aber da was wirklich, das hat ja wirklich Bewandtnis. Also man muss sich das ja mal kurz überlegen. Also wie Eliud Kipchoge versucht hat, den Marathon-Weltrekord zu brechen, da hat man ja das Gefühl gehabt, die komplette Leichtathletik Elite der Welt steht hinter dem Versuch und alle wollen endlich mal einen Menschen sehen, der das schafft. Und jeder hat sich beteiligt. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Pacemaker in der ganzen Geschichte
mitgelaufen sind.
Und alle haben fürs große Ganze gekämpft. Und da bin ich nämlich voll bei dir. Ich bin gespannt, weil das ist ein anderer Sport.
Welche Triathleten sollen das machen?
Ja, oder welche Radsportler halten das für erstrebenswert? Weißt du, was ich meine?
Das ist eine Geldfrage, hoffe
ich. Glaub, da magst du recht haben.
Ganz bestimmt. Das und ich glaube, wie bei Ineos auch nicht so wenig Kapital irgendwie in das Ganze geflossen ist. Wenn man daran denkt, dass einfach einmal die Allee so.
Aber ich wollte nur damit sagen, es war
wurde.
Der Wunsch daran, beteiligt zu sein, an dieser wirklichen Schallmauer von Kipchoge, der war höher, als dass es jetzt bei den
Trainern. Aber ich sage etwas,
da spielt Corona sicher wieder eine große Rolle aus meiner Sicht, weil einfach eine E-Cycling-Liga ganz nett ist, nur ein größeres Auftreten hat man wahrscheinlich dann trotzdem mit so einem Projekt.
Ja.
Und wie du gesagt hast, zu Hause, wenn man da die Edelhelfer oder einfach nur die Helfer in einem Tour de France-Feld nimmt, die ja eh schon nicht so bekannt sind, dann haben die schon einen riesen Vorteil draus und wenn es dann nur ein finanzieller Anreiz für sie ist.
Ja, rufst den Tony Martin an, der sagt, darf ich auch alleine? Nur dann wäre das Problem, dass der so wenig Windschatten gibt, wenn der auf seinem Zeitfahrradl ist, dass dann der lahme Brownlee auch nicht mehr nachkommt. Ja. Weil, was man hier auch nicht unterschätzen darf, ist das, und das vergisst man ja, die Radprofis ja, es tut mir leid, so viel mehr drauf haben am Rad, das da mitzufahren. Also ich traue mich wetten, wenn du es Triathleten machen lassen würdest, wird da nicht was Gutes rauskommen.
Aber ich glaube, das ist halt einfach ein anderer Sport.
Aber ich glaube, das wird genau das Konzept sein, dass man Schwimmspezialisten aus dem Freiwasser engagieren wird, die ein kleines Feld bilden, die abschirmen, die mitziehen.
Ja. Das ist einmal so der Einstieg. Ich glaube, das wird nicht das große Thema sein, weil die Jungs kennen beide schwimmen und kennen beide eine 45er Zeit allein schwimmen wahrscheinlich. Und wenn dann noch gute Beine, gut gepaste Beine vor denen sind, dann geht auch zwar.
Aber ich will da reingrätschen und ich sagte, ich würde es viel interessanter finden, wenn man das eben nicht angeht, sondern dass man zumindest sagt, die Pacemaker, die an dem Projekt beteiligt sind, sind ebenfalls Triathleten. Also dass man einfach sagt, okay, man integriert mehr oder weniger die besten Schwimmer im Langdistanzfeld, man integriert die besten Radlfahrer im Langdistanzfeld als Treiber und dasselbe auch noch beim Laufen, dann wäre das zumindest ein Triathlon-internes Projekt. Ja? Und alle könnten sich auf die Kappe schreiben, man hat wirklich gemeinsam
aber den dann geht es sich nicht aus.
Und das ist der Punkt. Das ist nämlich der Punkt. Ja. Ich glaube, dass es sich dann
nicht ausgeht. Die haben den Raw-Speed nicht. Was bei den Langdistanzlern ja ist, dass die so eine hohe aerobe Kapazität haben, dass ein bisschen über dem, was sie zu leisten vermögen, und das ist immens.
Explosion.
Ja? Gibt es eine Explosion?
Ja, aber da muss man, glaube ich, auch differenzieren. Also komplett wahr, was du sagst, nur wenn man jetzt da vorstellt, dass die ja dort keine 180 Kilometer als Pacemaker fahren, sondern einfach immer nur, was weiß ich, 5 Kilometer,
ja,
dann kann ich auch einen Kurzdistanzler hinstellen, der die 5 Kilometer paced und er ist aber trotzdem ein Triathlet.
Trotzdem kann der keine 150 km/h Schnitt fahren.
Das ist
die interessante Frage.
Das ist ja der Punkt, dass dieses bisschen drüber beim Radfahren, man unterschätzt das. Es ist.
Also wir sind uns auf alle Fälle einig, das Schwimmen wird nicht das Problem sein, das Laufen
bin ich mir sicher. Nicht einmal beim Schwimmen. Ich glaube, die schnellste Zeit, die wir bei einer langen gesehen haben, war da vom Wandratsch. Kann das sein? 40 Minuten, 41 Minuten?
Nein, ich glaube, 42er Zeit, irgendwas haben wir da aufgeschrieben. Ja, 42er Zeit war das.
Dann wollen wir eigentlich 4 Minuten runterschälen. Und ich meine, Entschuldigung, ich bin ja ein Treibholz, das immer deinen Wasserschatten gesucht hat. Und ich weiß, wie es ist, hinterm Wasserschatten einer Person zu schwimmen, die viel zu schnell ist. Man speibt sich nach 200 Metern an und denkt sich, okay, ich schwimme es allein. Und ich weiß nicht.
Naja, aber das ist wieder genau der Punkt. Ich glaube, dass das auch so die Kurzdistanzler, Brownlee und Blumenfeld, die kennen das.
Ja.
Also aus meiner Sicht, meiner Meinung nach, beim Schwimmen brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Die geben ein Pace aus für Weltklasse-Schwimmern und wenn es der Lukas Wald ist, den es da vorne hinhängen, wenn es ein Triathlon sein soll.
Aber wir versteifen uns jetzt gerade darauf, dass sie wirklich 51 Schnitt am Rad fahren müssen. Das würde dann implizieren, dass man die Zeiten, die wir jetzt besprechen beim Schwimmen, dass die kein Problem sind und auch beim Laufen, unter Anführungszeichen kein Problem. Was ist aber, wenn man jetzt sagt, okay, sie wollen 48 Schnitt fahren, dann müssen sie irgendwo anders was ganz anderes rausholen. Und dann fängt das Rennen wieder von einer ganz anderen Seite an. Ja. Jedenfalls, was ich jetzt einmal da festhalten will, weil die Diskussion Social Media mäßig ja voll durch die Decke geht und sagt, wen interessiert das? Wenn wir drei da so diskutieren, würde ich einmal das Thema für nicht uninteressant halten. Ja? Also, weil man merkt dann schon, dass sich da einfach viele Fragen ergeben, die.
Die Wechselzeiten darf man auch nicht vergessen.
Ja, gut.
Optimiert, die werden es anziehen.
Ja.
Der wird drinstecken in der Raupe von ihr. Nein, ist ja wurscht. Aber nein, es ist, ich glaube, weil ich heute den Kommentar gesehen habe, ist das dann noch Sport? Ich glaube, darauf sollte man schon eingehen. Ich würde sagen, das ist unter Anführungszeichen der Inbegriff von Sport, dieses schneller, höher, weiter, ja, und dass es einfach darum geht, Rekorde zu brechen.
Grenzen komplett auszuloten,
genau.
Wirklich mal das Menschenmögliche.
Die Frage, die sich daraus möglicherweise ergibt, ob man dann in irgendeiner Weise nachhilft, die ist legitim, die darf man stellen, glaube ich, ja, weil es einfach darum geht, eine über eine halbe Stunde zu suchen.
Auf meinen wir jetzt auf chemischer Ebene?
Mitunter, ja, mitunter, wenn man die motorisierte Ebene vielleicht nicht hat. Ich glaube, die Frage darf man stellen. Ich persönlich, das ist ja keine Meinung oder so irgendwas, und ich glaube einfach, dass man das stellen darf, wenn es einfach darum geht, wirklich unglaublich weit entfernte Schallmauern zu brechen, dann muss man sich einfach die Frage stellen, woher soll das kommen? Das ist eine legitime Frage. Ich denke, die Frage nach dem Sport, also und auch generell diese Diskussion, ja, warum muss es denn immer schneller sein, habe ich heute gelesen.
Da frage ich mich,
warum
nicht?
Warum, also das ist der Sport, ja. Ja, also das ist der Sinn, warum, also ich weiß schon, man kann Sport auch ausüben im Sinne einfacher Bewegung zur Entspannung oder sonst was, aber das hat ja nichts mit dem Level zu tun. Wir reden da von der absoluten Elite, die versucht, eine noch nie dagewesene Zeit zu erreichen. Und das halte ich schon für in irgendeiner Weise reizvoll. Und ich habe das Projekt von Kipchoge skeptisch, aber verfolgt und interessiert verfolgt. Und ich war, ja, es war echt geil, wie der das geschafft hat. Und ich mir dachte, bist du deppert. Ja? Natürlich ist das keine Zeit, die er jetzt in einem normalen Straßenmarathon reproduzieren kann.
Aber das noch wird nicht kommen. Aber,
genau.
Weil was nach seinem ersten Monza-Versuch passiert ist, ist ja augenscheinlich gewesen, dass es dann auf einmal die Zeiten bei den unter Anführungszeichen echten Marathons auch gepurzelt sind. Und zwar signifikant. Und was man hier nicht vergessen darf ist, so sehe ich das, dass der Hochleistungssport, der Profisport, welcher Sektor ist das? Das ist der Unterhaltungssektor. Mhm. Und am Ende des Tages wollen wir das.
Wie du gesagt hast, Brot und Spiele. Ja. Und das ist jetzt zu der Zeit einfach eine Kerbe, in die perfekt schlagen können.
Ja. Ich möchte noch einen Kommentar kurz zitieren. War heute unter einer deutschen Triathlon-Zeitschrift, wo gestanden ist, sinngemäß, hätte man nicht 10 Jahre warten können damit aus Respekt vor Frodeno.
Schwachsinn.
Ja. Also da weiß ich nicht, was wollen die Leute? Also Entschuldigung, jetzt, wenn ich das so hart sage.
Ja, aber das ist ganz klar, dass der Frodeno ein Säulenheiliger ist, der seinen eigenen Weihkaffee ausschenken darf in Deutschland. Und seitdem er das letzte Mal auf Hawaii gefinisht hat mit Rückenschmerzen, einfach nur gefinisht, ist er überhaupt auf dem heiligen Status. Ich meine, ich bin kein Fan von ihm. Aber lösen wir mal die Diskussion von ihm ab und stellen uns die Frage, wie generell Weltbestzeiten in dieser Sportart zustande kommen.
Genau, das erstens einmal das diskutieren wir auch gleich. Und zweitens möchte ich schon noch eins dazu sagen, einfach, dass das Argument unabhängig von Frodeno einfach völlig irrelevant ist. Also wenn jetzt irgendwer den Stundenweltrekord hält und 2 Tage später kommt einer und will ihn brechen, dann wird doch keiner sagen, hey, wollt ihr nicht 10 Jahre warten, der ist ja gerade erst gebrochen worden. Ja, und das
außerdem,
ist doch Sinn
außerdem, des Sports. Ist es für mich absolut nicht vergleichbar. Frodenos Leistung alleine, der ist das ganze Rennen allein vorne weg, die 7 Stunden 35 gepolzt.
Ja, wobei, da würde ich jetzt in Sausigern reinnehmen, die
ja, wenn es die Motorrad, Kameramotorrad und so weiter und
oder auch generell, ich meine, wir können einfach mal ganz offen diskutieren. Also ich glaube, was man vorweg schicken muss, die Zeit von Frodo ist ja mehr als respektabel, um Gottes Willen. Ja.
Absolut.
Zu Hause, du kein Fan von Frodo bist, ich glaube, das kann man auch so.
Aber ich glaube, der Frodo fragt berechtigterweise, wer Christoph Sausing ist.
Genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan bin. Ich finde die Marke Frodeno unfassbar gut aufzogen. Ja, und das zollt mir Respekt ab. Ja, das ist es. Und den Rest will ich gar nicht beurteilen, weil es auch einfach wurscht ist. Es ist völlig egal, ob ich den mag oder nicht. Es geht darum, es ist eine Benchmark, über die diskutieren wir gleich, wie die zustande gekommen sein könnte. Und ein Nächster will diese Benchmark brechen.
Und ja, weil ich würde, Sport. Selbst wenn das funktioniert unter annähernd Laborbedingungen oder mit einem Setup, das die Zeit ermöglicht, vielleicht ermöglicht, ist es nicht vergleichbar.
Ja, ja,
das heißt, es greift ja in keinster Weise irgendwie jemand die Weltbestzeit im Rahmen eines Wettkampfs, in einem normalen Wettkampf, von Frodeno an.
Ja, aber der Punkt ist, selbst wenn das wer tun würde,
ja, ist doch völlig ist komplett
egal. Also wir erinnern uns mal kurz an das Rennen, wo Andreas Rehlert die Weltbestzeit in Rot gehabt hat. Und ich glaube, eine Woche später hat der Marino van Hoonacker dieselbe Distanz in Klagenfurt schneller bewältigt und war dann Weltrekordhalter oder Weltbestzeithalter, wie auch immer man das nennen will. Und dann ist auch noch die Diskussion aufgekommen zwischen: Ist es jetzt nur die Ironman-Weltbestzeit oder ist es die tatsächlich? Das ist doch absurd.
Ja, aber ich meine, erinnern wir uns mal, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich habe ja das erste Mal gesehen, als der Lothar Leder der erste Mann unter 8 Stunden gewesen ist. Und vorher war es der Dave Scott, der in Lake Beaver in Japan den Weltrekord gehabt hat bei 8:01. Und was ja hochinteressant ist, ist, dass ein und dieselbe Person, nämlich Dave Scott und dann auch mit Mark Allen den Weltrekord ja wirklich oder die Weltbestzeit sehr stark verbessert hat. Mhm. Also ich glaube, dass die Konkurrenz, was die beiden da erlebt und durchgemacht haben, unseren Sport ja tatsächlich einmal in eine von einer Überlebensdistanz zu einer Wettkampfdistanz erst gemacht hat, wo man überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht hat, dass es Rekorde gibt. Und dann kam Lothar Leder, erster Mann unter 8 Stunden, großartige Sache. Und es ist das passiert, was immer passiert, wenn sowas passiert. Danach sind die Zeiten halt mit Luc van Dierde, Belgier, richtig geburzelt. Und es hat einige andere Deutsche gegeben, die das auch geschafft haben. Was der Lothar mal gesagt hat, ist, dass es halt schon so gewesen ist, dass der Übertragungswagen des ZDF in relativ vorteilhafter Nähe zu seinem Rad gefahren ist, über relativ lange Zeit. Und ja, ist das jetzt ein Verbrechen? Nein, es gibt sicher größere Schweinereien. Aber was man halt immer in Frage stellen muss, ist ein Rekord das wert? Ja, es ist halt schon dass der Veranstalter letzten Endes ja auch ein legitimes Interesse hat, dass er dann sagen kann, dass er eine schnelle Strecke hat. Ja. Wir können uns auch an Veranstalter im Süden Österreichs erinnern, die Bojen ganz geschickt gesetzt haben, dass es sogar dem Weltverband zu bunt geworden ist. Und auch Wendepunkte teilweise strategisch günstig gesetzt
oder worden sind. Oder ein Startsprung von einem Steg, der 200 Meter vor dem eigentlichen Start ist. Ne?
Oder das, ja.
Ich möchte auch darauf, weil das trifft es nämlich. Also ich glaube schon, dass es in gewisser Weise ein Gönnen und eine Missgunst ist, ja, die da auch dazu kommt. Weil ich habe heute die Diskussion natürlich auch im Hinblick darauf, dass wir halt jetzt einen Podcast über das Thema machen, schon verfolgt. Und ich habe nur darauf gewartet, bis irgendwer dann unter einen Kommentar schreibt unter dem deutschen Medium, eigentlich, es gibt einen Österreicher in Herrn Weiß, der letztes Jahr in Bodersdorf sehr nah an dieser Weltbestzeit war. Und das erste Argument, was dann gekommen ist, war, also erstens einmal, das ist ein Doper und zweitens einmal, da war die Strecke zu kurz.
Man muss da zwei Dinge festhalten, dass der Michi zwar eine Sperre gehabt hat, das ist allgemein bekannt, darüber kann man reden, aber dass er ja nie positiv erwischt worden ist.
Und das schickt man sowieso voraus. Ich will auf das gar nicht
eingehen. Das gehört auch einmal gesagt. Genau.
Ja, aber ich will auf das jetzt mal gar nicht so eingehen, sondern es geht mir eher darum, dass man dann auch im Zuge dessen, weil man es demjenigen ja nicht gönnt, die Streckenlänge relativiert hat.
Na gut, das muss man überall.
Und zwar unfair relativiert hat, weil dann hätte man auch genauso dazu sagen können, die war auf einen Schotter,
das war eher ein Steinbruch als ein Schotter, oder?
Also, worauf ich hinaus will, beim Frodeno damals in Rot, da hat man die Zeit hingenommen und hat gesagt, Wahnsinn, unfassbar, ja. Und da ist alles fair ich will ja keine Unfairness unterstellen, sondern es ist einfach nicht hinterfragt worden. Ja? Und dann kommt jemand, dem man es nicht gönnt, weil es ist ja sowieso unvorstellbar, dass die Benchmark von Frodo jemals gebrochen wird. Und dann ist es, aber bei dem war und bei dem war das und da war die Zeit und da war ja das Wetter viel besser und sonst was. Es ist einfach, es ist obsolet. Diese Diskussion.
Genau, die Frage stellt sich ja nicht. Es wird immer Variablen geben, die nicht vergleichen. Oder es sind immer Variablen, Strecken, Untergründe, Bedingungen, die nicht vergleichbar sind. Jetzt bei dem Projekt geht es darum, ein optimales Setup zu finden, um das Ziel unter 7 Stunden irgendwie realistisch zu machen.
Bleiben wir vielleicht auch mal kurz, damit wir mehr auf das Thema eingehen, bei den unter 8 Stunden der Damen, vielleicht können wir da auch einfach einmal auf die Athleten generell eingehen. Ja. Wie seht ihr die Chancen bei den Damen?
Wesentlich besser, weil die Zeit natürlich auch in absoluten Minuten, die du abziehen musst, wesentlich geringer ist. Ja,
ja, ja. Ja.
Und die Frage... Ja, also ist ganz klar, wenn Triathleten Pacemaker für diese Triathletinnen wären, dann würde es sich ausgehen. Mhm. Jede Wette. Weil beim Schwimmen müssen sich die beiden nicht verstecken.
Ja, die,
Lucy Charles und Nicolas Bierig sind die zwei weiblichen Athletinnen, die diese Challenge quasi starten. Ich persönlich muss sagen, ich hätte mit Daniela Rüff gerechnet, wenn es einmal so einen Versuch gibt, weil es einfach auch eine Benchmark am Rad ist. Ja?
Ja.
Bei der Lucy Charles muss man einfach ganz klar sagen, abartige Schwimmerin, ja? Also gar keine Frage. Nicolas Bierig, bin ich gespannt. Muss ich echt sagen, bin ich wirklich gespannt.
Der kann ja da richtig schnell rennen.
Ja.
Aber auch wieder die Frage ist so ähnlich wie beim Brownlee, wie viel Körner sie beim Radfahren lässt. Beim Laufen ist sie sicher eine Bank. Hängt viel davon ab, was davor passiert, aber da bin ich bei dir so aus. Also wenn da Männer irgendwie als Pacemaker agieren, dann kann das ganz gut funktionieren.
Ja, Schwimmen werden die Damen nicht viel langsamer als die Herren. Es dringt auch beim Radfahren nicht in absurde Geschwindigkeitsbereiche vor. Weil ja natürlich der Luftwiderstand und die Leistung, die du bei 51 oder sogar nur bei 48 km/h bringen musst, so abartig viel höher ist, als das, was die Damen erzielen müssten.
Ja klar, also wenn da jetzt der 43er, 44er Schnitt irgendwie realisiert wird, ist das schon alles in greifbarer, sehr greifbarer Nähe.
Ja.
Weil eben die Laufleistung dann auch sehr gut ist. Ich glaube, der schnellste Marathon war mal von der Deutschen 240 oder so.
Mhm. Okay.
Möller, oder?
Möller, genau.
42,
ja. Glaube ich. Das war Möller, stimmt. Ja.
Okay. Und ja, also ich denke auch, dass die in dem Bereich sicher auch laufen können.
Mhm.
Und dann ist das alles wirklich viel realistischer als bei den Herren.
Ja.
Also meiner Meinung nach wird es bei den Herren, oder ich glaube, da sind wir uns einig, wird das mit der Radleistung...
Es steht und fällt damit.
Genau.
Wie würdet ihr die Auswahl derjenigen beurteilen? Also es ist ja auch heute wieder kritisiert worden, warum nimmt man nicht den aktuell vermeintlich schnellsten Mann auf der Langdistanz her und der soll seinen eigenen Rekord brechen, also sprich in Frodo.
Ich muss jetzt mal was sagen, weil ich hier den Frodo verteidigen muss, wobei ich nicht glaube, dass er es nötig hat. Wenngleich ich kein Fan von ihm bin, muss ich sagen, dass ich das auch nicht verstehe, weil er auf der Langen halt schon richtig oft orge Dinge gezeigt hat. Und beim Brownlee... Und
vielleicht auch noch nie zeigen hat müssen. Das kommt auch noch immer als...
Das kommt dazu. Und beim Brownlee muss ich sagen, ja, natürlich ist er Doppel-Olympiasieger. Natürlich hat er einen Speed, der unpackbar ist auf den kurzen Distanzen. Aber hat er, frage ich ihn mal provokant, auf der Langdistanz anknüpfen können?
Also wenn man die vier Athleten und Athletinnen, die das jetzt da quasi starten wollen, weil rein würde, wäre mein persönliches Ranking, dass ich glaube, obwohl Blumenfeld auf der Distanz eigentlich Jungfrau ist, glaube ich, dass seine Chancen einfach von den Vorleistungen die höchsten sind. Ich sehe Brownlee da an letzter Stelle. Ich kann es jetzt vielleicht nicht direkt rational begründen, vielleicht auch einfach, weil mich die Langdistanzleistungen von ihm jetzt nicht so beeindruckt haben wie das, was er auf der Olympischen zeigt, weil da ist er wirklich unfassbar. Das, was ich eher sehr kritisch sehe, ist, dass ich immer den Eindruck habe, dass er vom Kopf her schon ab einem gewissen Zeitpunkt labil wird.
Ja,
und zwar, wenn er merkt, wenn es nicht hundertprozentig in der Schiene läuft, die er sich vorgenommen hat, dass es ganz schnell dann auch einmal Ende ist. Und dafür ist halt so eine Gratwanderung, wo ich noch einmal 35 Minuten auf einer Langdistanz holen will, weiß ich nicht, ob er da...
Ja, du brauchst da sehr viel Coolness im Kopf generell, wenn du so ein Rekordprojekt angehst. Und ich meine...
Ich glaube, meine Vermutung, warum der Frodeno da nicht am Start ist, es ist kein Projekt, das er selbst auf die Haxen gestellt hat.
Mhm.
Der Chris McCormick ist ja
der Initiator
und irgendeine Hilfs Foundation für, keine Ahnung. Also es geht um irgendeine Spendenaktion auf alle Fälle. Ich glaube, dass der Chris McCormick schon ein Schlitzohr ist. Das war er schon als Wettkämpfer. Und ich glaube, dass da zwei aufeinandertreffen, die sich nicht so gut schmecken. Und der Frodeno da lieber sein eigenes Süppchen kocht. Vielleicht wartet er einmal ab, schaut, was da rauskommt.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie gefragt haben.
Naja, er kann eigentlich auch nur blöd gesagt verlieren.
Genau. Ich glaube nämlich, sie haben ihn gefragt, weil einfach er ist ein Zugpferd, das muss man einfach ganz klar sagen. Wo Frodeno draufsteht, sind viele Leute
dahinter. Wo er aber auch berechtigterweise vielleicht sagt, er gibt sich für seinen Scheiß nicht her.
Entweder das oder er sagt berechtigterweise, hey, ich habe die größte Einzelleistung und ich relativiere sie dadurch, weil ich irgendwie das mit einer Gruppenleistung poppe.
Sicher.
Und ich glaube, wie du sagst, eigentlich kann er finanziell vielleicht dadurch gewinnen, ja, aber faktisch irgendwie so, was den Mythos angeht, wahrscheinlich eher sogar verlieren. Und
ich weiß nicht, cool wäre es ja vielleicht, wenn er die einmal probieren lässt, das Setup.
Und dann alleine vier. Versucht zum Schlagen.
Und genau, und dann nachsetzt. Und dann versucht.
So wie beim Baumgartner, der runtergesprungen ist. Und eine Woche später.
Und der Google-Manager.
Da lade ich auf und ruft da. Das wäre irgendwie lustig.
Der professionelle Runterfaller, Felix Baumgartner, wirklich. Mhm.
Ja. So, naja. Aufzogen wird es auf alle Fälle ganz, ganz groß.
Ja.
McCormick ist ja auch Organisator von der Super League.
Ja.
Und da gibt es ja auch immer großes Kino, richtig unter dem Motto Brot und Spiele, weil das ist wirklich
ein Gladiatorenkampf. Ist Laktatparty, bist du deppert. Also das ist, und das schaue ich mir schon gerne an.
Ja,
also,
ja,
das spannend finde ich viel zu wenig Aufmerksamkeit, weil das eigentlich Oberhammer ist. Ja? Also jetzt schweifen wir natürlich wieder ab, aber in irgendeiner Weise
bleiben wir bei McCormack. Na, das ist eigentlich, passt das extrem gut. Weil im Grunde genommen
wenn ist, du das sagst, dann bleiben wir beim Thema.
Im Grunde genommen ist das, was der McCormack hier mit dem Triathlon-Sport macht, eigentlich etwas, von dem ich sage, dass es großartig ist, weil es die Sportart von dem löst, dass es Schwimmen, Radfahren, Laufen sein muss, dass es fixe Distanzen sein müssen. Ja. Und dann stelle ich auch die Frage in dem Kontext, wer, das sind dann persönliche Meinungen, aber wer bestimmt, dass es nicht mit Motorpacing und sonstigen Dingen zugehen darf? Ist eine Geschmacksfrage.
Du meinst, wo ist die Grenze?
Mit wer bestimmt diese Grenze?
Mit Motorpacing, ja, klar, wie du jetzt vorher da kundgetan hast, der Steher-Rekord ist auch irgendwo bei 127 km/h.
Ja.
Ja, ist auch Sport. Also
das, du musst aber die Übersetzung durchdrücken.
Ja, dementsprechend kann man auch da die Grenzen erweitern. Aber dann wäre ja der, dann wäre es ja kein Versuch, dann wäre es einfach ein Durchziehen. Also wenn das jetzt wirklich mit Motorunterstützung wäre. Ja,
ich glaube, man muss schon irgendwann mal auch die Frage stellen, wann beginnt eine andere Sportart? Also wann hört es auf, die Identität, oder wann beginnt es, dass wir die Identität von dem Sport verlassen, und das ist mit motorisierter Unterstützung, glaube ich, schon irgendwann einmal
absolut, aber wenn man da jetzt das Know-how oder die Idee, die Kreativität von der Super League hernimmt, wo natürlich da das Mastermind vielleicht dahinter ist, und das ummünzt auf das Projekt, dann kann das schon was werden. Ja,
ja, ja.
Also
ja, ja.
Ich glaube, dass da der Grundgedanke Triathlon schon erhalten bleiben wird, aber es wird sicher anders sein.
Genau,
das wird super bin ich
sicher, dass es man muss da nämlich auch noch etwas sagen, motorisierte Unterstützung heißt ja nur, so wie wir es meinen, dass unter Anführungszeichen ein Motorradl vorne wegfährt.
Nein, kein Moped. Also man fährt dann, nicht, dass man selbst am Moped sitzt.
Oder der. Und was halt schon nicht zu unterschätzen ist bei diesen motorisierten Geschichten, dass du dann letzten Endes auch diese Übersetzung, Windschatten ist zwar da, aber die Übersetzung selber auch durchdrücken musst. Und die Kraftspikes, die du da hast, sind auch nicht zu unterschätzen. Stichwort Kohlenhydratspeicher. Sprich, wenn du 3,5 Stunden lang in einem bisschen grausligen Bereich unterwegs bist und ein anderes Drehmoment auf die Kurbel drauf kriegst, sind die Watt ja auch nicht alles. Und das kann letzten Endes dann auch wieder eine Rolle spielen, von der ich jetzt als absoluter Laie für Windschattenfahrten jetzt und Motorpacing auch nicht sagen kann, wohin es mündet. Also ich würde es auch nicht abtun und sagen, dass es ein Gmadewiesen ist und dass es dann nur Durchziehen ist.
Naja, aber es ist sehr realistisch. Ja,
also aber es ist dann auf einmal sehr viel realistischer. Und ohne Unterstützung und ohne Feld ist es schlicht und ergreifend unmöglich.
Genau.
Ja.
Ich würde gerne mal irgendwie die Meinung von den aktuell schnellsten Langdistanzern zu dem Versuch hören. Das würde mich wirklich interessieren. Also Was denken so Frodo, Kinle und Lange, um einfach jetzt im deutschen Sektor zu bleiben, über das? Und vielleicht auch die Frage, warum sind sie nicht dabei bei dem Versuch? Ja. Also ich zum Beispiel persönlich denke mir, ich verstehe, warum der Christian Blumenfeld da dabei ist. Also für mich ist das wahrscheinlich der Athlet der Zukunft. Ja, auf der Distanz auch. Ich verstehe es bei der Lucy Charles. Ich würde mich zum Beispiel interessieren, warum nicht Diane Haug, die in der Saison auch einfach zeigte, dass die brutal schnell laufen kann. Ja. Vielleicht ist es einfach auch eine Marketingfrage, dass man sagt, gut, mit gewissen Sponsoren ist das halt unvereinbar und deswegen selektiert sich das automatisch aus.
Vielleicht greift der Gedanke, oder vielleicht wird es ja der Gedanke, den wir vorher schon aufgegriffen haben, dass die ganzen Hasen eher aus der Triathlon-Szene kommen. Vielleicht gibt es auch eine Bühne für alle Profiathleten. Mhm. Und es sind halt 4 Hauptprotagonisten, aber alle anderen dürfen auch einen Teil beitragen. Die starken Radlfahrer, die starken Läufer, Hauk Lange,
das sind
Zugpferde oder was auch immer.
Frodeno Paste, Brownlee.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, das wäre echt witzig. Ich kann mir nur nicht vorstellen, irgendwie schätze ich da unseren Sport ein bisschen zu egoistisch ein, dass man die Bühne wem anderen gibt oder und der Steigbügelhalter ist.
Ja, ja.
Oder täusche ich mich da?
Nein, das siehst du meiner Ansicht nach richtig. Wir mögen uns irren, aber es ist so, dass was mich beim Sub-2-Projekt am meisten fasziniert hat, war einfach dieses...
Das Teamwork dahinter.
Wir sind ein Team, wir ziehen das durch und wir freuen uns alle wirklich, wenn das hinhaut.
Ich glaube,
das sehe ich im Triathlon nicht.
Es war das Projekt war... Es muss ein Mensch einmal das schaffen und nicht, wir helfen ihm, dass der das schafft, so auf der Art. Ja. Ja. Und das war eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich. Und deswegen waren da alle froh, beteiligt daran zu sein, dass man was schafft, was unvorstellbar war über lange Zeit.
Was aber auch ganz legitim ist, weil, sage ich mal, die Leichtathletik und der Triathlon zwei komplett verschiedene Kulturen sind. Vom Sportlichen her. Ja. Also du hast den Triathleten vor allem in der zentraleuropäischen Region, der ein einzelgängerischer Soziopath ist. Ich sag's jetzt, ich zähle mich da übrigens voll mit rein, das ist keine Kritik an euch, bitte weiter so. Und in der Leichtathletik ist das halt schon was anderes. Du trainierst auch viel häufiger gemeinsam. Ich meine, Mario, wie lange kennen wir uns? Wie oft haben wir miteinander trainiert?
Ich weiß nicht, ich kann mir nicht an vier Einheiten erinnern.
Und es ist auch dieses, und es ist nicht so, dass ich nicht sage, nein, du bist nicht leiwand oder so, aber es ist einfach so, dass man als Triathlet lieber für sich ist.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Schattenseite, dem anderen das nicht so gönnen voll. Will und selber seine narzisstischen Persönlichkeitsanteile wahrscheinlich auch mehr braucht in dieser Sportart und diese Egozentrik.
Ja, das glaube ich, das würde ich dir voll recht geben.
Ja, vielleicht ist es ja nur ein Wunschgedanke, dass da einmal so die Community gemeinsam auftritt. Und die PTO hat es ja schon vielleicht so ein bisschen vorgemacht. Das gibt es ja jetzt. Ja, also die Organisation, die Gewerkschaft, wenn man so will, der Profi-Triathleten. Wenn es da vielleicht ein bisschen ein Zusammenspiel gibt, ich meine, die kriegen jetzt da in wettkampffreien Zeiten auch Unterstützung und so weiter, werden dann vielleicht auch einmal in die Pflicht genommen. Durchaus möglich, dass das in der Form einmal passieren kann.
Ja,
ist jetzt nicht meine Meinung, aber man kann es ja mal so in den Raum stellen.
Vielleicht wollen wir zum abschließenden, nicht Fazit kommen, aber vielleicht zum Ausblick. Tippspiel. 4 Athleten versuchen es, wie viele schaffen es?
Die beiden Damen verschaffen es.
Okay, und die beiden Herren nicht?
Nein.
Okay.
Also ich bin mir auch sehr sicher, dass es bei den Damen geschafft wird.
Mhm.
Da bin ich nur eher bei der Lucy Charles.
Ich auch, ja.
Spierig ist... Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist Gefühlssache.
Ja.
Und bei den Herren ganz eindeutig. Also wenn es jemand schaffen kann, dann der Blumenfeld.
Ja.
Der hat einfach die physiologischen Voraussetzungen wirklich dafür, wie du schon gesagt hast, das ist der Athlet der Zukunft.
Mhm.
Und wird da ganz bestimmt noch aufzeigen, in was für einer Form auch immer. Und wenn das jetzt der erste Schritt ist, ja, es wird was Schlechteres passieren. Also wenn es wer schaffen kann von den beiden, dann bin ich ganz klar beim Blumenfeld.
Also ich glaube auch bei den Damen, dass es eine schaffen wird. Ich tippe da auch auf die Lucy Charles. Ich gehe auch so weit, dass ich glaube, dass es bei den Herren machbar ist und ebenfalls Blumenfeld. Und ich lege mich auch so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich glaube, dass es der Brownlee nicht schaffen wird. Nachdem das alles im Internet nachvollziehbar ist und wir uns natürlich wie immer darauf festnageln lassen oder auch nicht.
Ja, wir schneiden es dann zusammen. Wenn es anders ausgeht, schneiden wir es zusammen.
Genau, also wenn der Podcast irgendwann mal gelöscht ist, dann haben wir einfach in dieser Woche keinen aufgenommen. In diesem Sinne, danke für das viele Feedback, was uns erreicht, auch von den vielen deutschen Hörern. Wenn ihr Anregungen habt zu Themen, schickt uns die weiter. Wir sammeln die natürlich. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen, dass wir nicht sofort darauf reagieren. Also auf die Anfragen natürlich schon, aber die Themen, wir haben
die Umsetzung dauert dann ein bisschen, aber genau. wir haben alles auf der Liste und alles am Schirm und werden alles behandeln. Und
wir haben für die nächsten 450 Wochen auch noch Themen. Also wir werden die abarbeiten. Und in diesem Sinne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns auf Instagram, auf Facebook. Ja. Da kommen in den nächsten Wochen aber richtig coole Sachen, haben wir auch schon angekündigt. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, info@sweetspot-training.at.
Danke fürs Zuhören. Schreibt uns auch einfach euren Tipp, wer das gewinnen oder schaffen kann.
Genau.
Wir freuen uns.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Baba.